HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Chinas Fußballgeschichte ist geprägt von Niederlagen und Demütigungen. Als starker Mann Asiens noch nie Asienmeister und erst einmal war China bislang überhaupt bei einer Weltmeisterschaft dabei. Aber das alles soll nun anders werden, denn Chinas Führung will das Land zur Fußball-Großmacht entwickeln und hat deshalb landesweit ein ehrgeiziges Programm verordnet. Im Rahmen der allgemeinen Euphorie und Aufbruchsstimmung fließt auch das Geld in Chinas Super League. Das bescheidene Ziel dabei, Chinas Führung peilt nicht weniger an als den WM-Titel 2050. Und die Vorbereitungen dazu laufen eben jetzt schon. Transferrekorde sind geknackt, neue ausländische Stars sind an Bord. Aber die Kaufwut der Vereine hat durchaus auch Kritiker. China streitet über den richtigen Weg zur Fußball-Großmacht. Unser Korrespondent Axel Durloff berichtet.
Plötzlich laut und unsanft geht die Nacht zu Ende. Weckruf an der Evergrande Fußballakademie in Qingyuan im Süden Chinas. Um Punkt 6.30 Uhr tönt Musik aus den vielen Lautsprechern auf dem Campus. Ein neuer Tag beginnt an der größten Fußballschule der Welt. Mit einem guten Morgen in 5 Sprachen.
Buenos días, es hora de levantarse. Hoy va a ser un gran día.
Zhang Le ist einer von rund 2500 Kindern und Jugendlichen an der Evergrande Fußballakademie. Sein Schlafanzug ist ein gelbes Trikot der Fußballschule. Die Akademie gehört zum Club Guangzhou Evergrande, Serienmeister in China in den vergangenen 6 Jahren gegen alle Meistertitel nach Guangzhou. Zhang Le sitzt an diesem Morgen noch etwas verstört auf seiner Bettkante und reibt sich die Schlafkörner aus den Augen.
Ich heiße Zhang Le und bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Sichuan und gehe seit 2012 auf die Fußballschule. Früher habe ich immer nur mit Freunden auf dem Schulhof gekickt. Dann haben wir eine Werbung dieser Fußballschule im Fernsehen gesehen und seitdem wollte ich hierhin. Jetzt habe ich es geschafft.
Im Fußballinternat teilt sich Zhang Le ein kleines Zimmer mit 5 anderen Jungs. Sie legen ihre grüne Fußballbettwäsche ordentlich zusammen, stopfen die Schlafsachen in die Schubladen und schlüpfen in ihre Trainingsanzüge. Danach stehen alle am Waschbecken und putzen Zähne. Die 40-jährige Huang Jinmao ist eine Art Herbergsmutter der Fußballakademie. Sie geht von Tür zu Tür und weckt diejenigen, die immer noch schlafen.
Manche vermissen ihr Zuhause, wenn sie zu uns kommen, sitzen in der Ecke und weinen. Aber die meisten gewöhnen sich schnell an die neue Umgebung.
Die Fußballakademie liegt knappe 2 Autostunden von Chinas Millionenmetropole Guangzhou entfernt. Hier, in der grünen, hügeligen Landschaft von Qingyuan, hat der Immobilienmilliardär und Chef der Evergrande-Gruppe Xu Jiayin 2011 die größte Fußballschule der Welt bauen lassen. Von seinem Büro blickt der Direktor der Fußballakademie, Liu Jiangnan, auf das gewaltige Eingangstor. Es wird bestrahlt von riesigen Lampen, die wie Fußbälle aussehen.
Unser Investor Xu Jiayin möchte mit dieser Akademie etwas für den Aufstieg des chinesischen Fußballs tun. Die Schule ist Ausdruck seiner Hoffnung. Es ist fraglich, ob sich das mal rechnen wird, aber er will zunächst etwas zur Entwicklung des Fußballs in China beitragen. Also hat er in diese Schule investiert. Natürlich hoffen wir, dass eines Tages viele Stars von unserer Akademie kommen und wir mit ihnen Geld verdienen. Aber ursprünglich war das weniger eine Geschäftsidee.
Es ist ein gigantisches Anwesen. 50 Fußballplätze, ein Stadion, ein herrschaftlicher Park, ein weitläufiger Campus. Die Schuluniform an der Evergrande Fußballakademie ist ein dunkelroter Trainingsanzug. Vor dem Fußballtraining am Vormittag steht auch an der Fußballakademie ganz normaler Schulunterricht auf dem Programm. Zhang Le hat in den ersten beiden Stunden Englisch.
I'm 1.6 meters tall. I'm taller than this dinosaur.
I'm taller than this dinosaur.
Ich mag es hier. Die Lehrer und auch die Trainer behandeln uns sehr gut. Außerdem bekommen wir weniger Hausaufgaben verglichen mit normalen Schulen. Am Anfang hatte ich Heimweh, aber jetzt nicht mehr. Am Wochenende sehe ich meine Eltern, die haben sich hier in der Nähe ein Apartment gemietet.
Am späten Vormittag haben Zhang Le und seine Klasse Fußballtraining. Mit bloßem Auge kann man die 50 Fußballplätze kaum überblicken. Überall laufen Kinder in roten und gelben Trikots umher. Für jede Klasse sind 3 Fußballtrainer gleichzeitig verantwortlich. Alles ist durchorganisiert. Die Evergrande Fußballakademie hat einen genauen Plan für die Zukunft, erzählt Direktor Liu Jiangnan.
Diese Schule ist im ganzen Land einzigartig. Wir haben sehr viele Schüler, aber wir wissen, nur wenige davon sind im Fußball hochbegabt. Also fördern wir beides, die allgemeine Schulbildung und das spezielle Fußballtalent. Langfristig wollen wir erreichen, von 100 Schülern sollen 5-mal irgendwo professionell Fußball spielen können.
Die Evergrande Fußballakademie als große Talentschmiede des chinesischen Fußballs. Davon träumen sie hier. Und es passt zur politischen Zielsetzung. Chinas Präsident Xi Jinping hat dem ganzen Land vor 2 Jahren ein ehrgeiziges Fußballprogramm verordnet. Im Mittelpunkt der Fußballoffensive steht der 50-Punkte-Aktionsplan der chinesischen Regierung. 50.000 Fußballschulen bis zum Jahr 2025. Amateurligen und Vereinsmannschaften sollen gegründet, neue Fußballplätze gebaut, neue Trainer ausgebildet werden. Das sei zunächst mal der richtige Ansatz, sagt Rowan Simons. Der Engländer lebt seit mehr als 30 Jahren in China und arbeitet fürs chinesische Fernsehen als Fußballkommentator.
Dieser Fußballplan ist der vernünftigste Plan, den ich je von einer chinesischen Regierung gesehen habe. Ich kann mich an mehrere 5-Jahrespläne für den Fußball erinnern, die alle krachend gescheitert sind. Jetzt haben wir endlich mal einen langfristigen Plan.
Simons ist Präsident des Fußballvereins China Club Football FC. Bereits im Jahr 2001 hat er als einer der ersten in China versucht, einen ganz normalen Amateurverein nach englischem Vorbild zu gründen. Trotz viel Widerstand hat er es geschafft. Immer wieder hat Rowan Simons Reformen im chinesischen Fußball gefordert und die fehlenden Strukturen an der Basis bemängelt. Jetzt gibt es zwar einen Fußballaktionsplan im großen Stil, aber die Umsetzung auf lokaler Ebene in den Provinzen sei nicht ansatzweise so gut wie der Plan selbst, kritisiert Fußballexperte Simons.
Die Umsetzung geht bislang völlig in die falsche Richtung. Wir erleben verrückte und unkoordinierte Investitionen in die Fußballindustrie. Wir sehen Städte in China, die gleich 100 Fußballplätze auf einmal bauen. Wir haben Städte, die Volleyball und Basketball verboten haben, um den Fußball zu fördern. Das sind alles Beispiele für verrückte, unkoordinierte Maßnahmen und Investitionen, die nur einem politischen Gebot folgen.
Im Rahmen der allgemeinen Fußballaufbruchstimmung rüstet auch die chinesische Super League weiter auf. Noch nie haben chinesische Vereine so viel Geld für Stars aus dem Ausland ausgegeben. Laut Parteiblatt Volkszeitung waren es allein im Jahr 2016 umgerechnet 540 Millionen Euro für 95 ausländische Spieler. Rekordtransfer für die Saison 2017 ist der Brasilianer Oscar vom FC Chelsea. Der Club Port Shanghai FC hat für den 25-Jährigen rund 60 Millionen Euro überwiesen. Auch für die Fans vom anderen Shanghai-Club Shenhua gab es eine besondere Neuverpflichtung. Der Argentinier Carlos Tevez. Shanghai Shenhua soll dem Argentinier rund 40 Millionen Euro Jahresgehalt überweisen. Damit gilt Tevez als Spitzenverdiener in der chinesischen Super League. Argentinische Zeitungen schreiben bereits, dass er sich nach den ersten Wochen nicht wohlfühle und offenbar wieder nach Hause möchte. Aber der Clubchef von Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui, glaubt an Tevez.
Wir hoffen, dass wir mit einem Stürmer wie Tevez in der kommenden Saison deutlich stärker auftreten. Das Gehalt für Tevez ist in der Tat sehr hoch, aber nicht so hoch, wie öffentlich vermutet wird.
Beim Training von Peking Guoan steht der ehemalige chinesische Nationalspieler Shao Jiayi in einem Trainingsanzug unauffällig an der Seitenlinie. Shao hat zwischen 2002 und 2011 in der zweiten Bundesliga gespielt, für 1860 München, Energie Cottbus und den MSV Duisburg. Jetzt ist er Sportdirektor bei Peking Guoan. und betont, dass sich sein Verein vergleichsweise bescheiden auf dem Transfermarkt betätigt hat.
Ich glaube nicht, dass wir mit absurden Summen für Superstars den Fußball in China verbessern. Das schafft zwar Aufmerksamkeit, aber erhöht nicht wirklich die Qualität unseres Fußballs. Aber ausländische Spieler können uns generell schon helfen. Wenn sie wirklich gut sind, dann können sich unsere einheimischen Spieler an ihnen orientieren, sich etwas abgucken. Das kann eine große Hilfe für unsere Spieler sein.
Aus deutscher Sicht wäre Shao Jiayi fast ein Coup gelungen. Mitte Januar war Lukas Podolski dem Vernehmen nach nahe dran, einen Vertrag bei Peking Guoan zu unterschreiben. Podolski hat sich dann aber für einen Wechsel nach Japan entschieden. Und somit spielt auch diese Saison kein Deutscher in Chinas Hauptstadt. China hat unter Bundesliga-Profis kein besonders gutes Image. Die Vereine in Deutschland haben die Millionenangebote aus China reihenweise abgeblockt. Ob für Sandro Wagner, Mario Gomez oder andere. In Peking bleibt Sportdirektor Shao also weiter der Einzige, der bei der Aufnahme der Vereinshymne die Strophen auf Deutsch mitsingen kann. Pekings Sportdirektor Shao Jiayi ist Realist, einer, der nicht den kurzfristigen Erfolg beschreit. Und der erkennt, noch ist der chinesische Fußball im internationalen Vergleich kaum konkurrenzfähig. Aber auch Shao wurde durch den rasanten Aufstieg Chinas der vergangenen 30 Jahre geprägt. Eine Entwicklung vom unterentwickelten Agrarland bis hin zur Industrienation mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das prägt ein Land, das prägt das Selbstverständnis der Menschen. Und weil junge Chinesen von heute mit dieser Erfahrung aufgewachsen sind, fragen viele, warum sollte ein Aufstieg in die Weltspitze nicht auch im Fußball möglich sein? Auch der ehemalige Bundesliga-Profi und chinesische Nationalspieler Shao.
Wir können uns diesen Traum definitiv erfüllen. Wir suchen gerade nach dem richtigen Weg. Und solange wir das mit Nachdruck tun, werden wir ohne Zweifel den Tag erleben, an dem auch der Erfolg kommt. Aber Fußball ist anders als andere Sportarten. Das braucht Zeit und Anstrengung. Wir sollten geduldig sein und unsere Arbeit an der Basis gut machen. Im Moment haben wir nicht mal ansatzweise genug Fußballspieler. In Deutschland sind mehr als 7 Millionen Fußballer registriert. Wir haben nur 10.000 Spieler, vielleicht ein paar mehr. Wir haben nicht einmal die Quantität. Und auch die Quantität entscheidet über die Qualität.
Egal wie kämpferisch die chinesische Nationalhymne daherkommt, die Geschichte des chinesischen Fußballs ist vor allem eine Geschichte von Niederlagen. Einmal hat es China geschafft, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Bei der WM 2002 in Südkorea und Japan. Nach 3 Niederlagen und 0-9 Toren musste das Team als Gruppenletzter nach Hause fliegen. Eine Demütigung, die chinesische Fußballfans aber gewohnt sind. Bei den letzten 3 Asienmeisterschaften war 2-mal bereits in der Vorrunde Schluss. Als starker Mann Asiens war China noch nie Asienmeister. Auch in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland besteht kaum noch Hoffnung. Sogar gegen Syrien hat China verloren. Und der neue Nationaltrainer aus Italien, Marcello Lippi, hat bislang auch keine Wunder vollbracht. Wie also gelingt der Aufstieg Chinas zur globalen Fußballmacht? Diese Debatte wird unter chinesischen Fußballexperten lebhaft geführt. Jeden Donnerstag läuft im chinesischen Internetfernsehen Tencent QQ die Fußball-Talkshow Chao Ji Yen Lun, was so viel heißt wie Supergespräch. Gastgeber ist Yen Qiang, ein bekannter chinesischer Sportjournalist und Fußballkommentator. Moderator Yen Qiang hat viele Jahre aus London fürs chinesische Fernsehen über die Fußballligen in Europa berichtet. Jetzt ist er zurück in Peking und hat seine eigene Fußball-Talkshow. Thema heute: die Entwicklungen in der chinesischen Super League. Die hohen Millionenausgaben vieler Vereine für Ablösesummen und Gehälter ausländischer Stars.
Short-term-wise, I think it's a good thing. Das ist kurzfristig gedacht eine tolle Sache. Es gibt der Liga einen riesigen Schub für die neue Saison. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die chinesische Super League, national, aber auch international. Aber langfristig und mittelfristig gesehen, ist das nachhaltig? Ich habe da meine Zweifel. Und ich habe nicht nur meine Zweifel, ich glaube schlicht nicht daran, dass das nachhaltig ist. Ich bin besorgt darüber, was hinter den verschiedenen Investitionen steckt.
Auch einigen Fußballfunktionären in China ist die Entwicklung bereits ein Dorn im Auge. Der chinesische Fußballverband hat Anfang des Jahres reagiert. In der Super League sollen künftig nur noch 3 statt bislang 5 Ausländer pro Verein auf dem Platz stehen dürfen. Bei jedem Team sollen pro Spiel außerdem mindestens 2 chinesische U23-Spieler im Kader stehen. Die ersten Regeländerungen, die auch gegen hohe Ablösesummen und Gehälter für Spieler aus dem Ausland gerichtet sind. Aus dem Fußballverband kamen außerdem Stimmen, die hohen Spielergehälter durch Obergrenzen zu beschränken. Auch der chinesische Sportjournalist Yen Chiang sieht viele der Investitionen skeptisch.
All this kind of overflow of cash investment.
Der Markt wird mit Geld und Investitionen überschwemmt. Das ist besorgniserregend für China. Und diese Investitionen haben ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal geht es für die Investoren darum, ihre Beziehungen zur chinesischen Regierung zu verbessern. Manche glauben und hoffen, damit dem Willen der politischen Führer zu folgen. Das ist ganz typisch für China. Zweitens geht es darum, den Fußball als Vermarktungsinstrument für die eigenen Produkte zu nutzen. Drittens könnte es in einigen Fällen auch darum gehen, mit dem Fußball Geld zu waschen.
Geldwäsche und Kapitalflucht, beides große Probleme in China. Die Regierung geht immer härter dagegen vor. Chinesische Staatsmedien haben die großen Fußballclubs im Land wiederholt davor gewarnt, Geld zu verbrennen. Auch wenn Fußball in China als Staatsziel ausgegeben wurde, gibt es bis in die höchste Politik große Zweifel, ob die Kaufwut der Vereine dabei hilft, China zu einer Fußballmacht zu entwickeln. Die Herausforderungen liegen tiefer, sagt auch Sportjournalist Yen Chiang.
Eine Blase, eine riesige Blase. Das ist das, was ich momentan sehe. Natürlich sind Blasen ein Stück weit normal, wenn ein bestimmter Markt wirtschaftlich rasant wächst. Aber Fußball ist halt mehr als nur ein ökonomisches Phänomen. Fußball ist eine Art Kultur. Es braucht eine langfristige strategische Entwicklung, vor allem an der Basis. Es braucht soziale Wurzeln. Und das ist das, was in China bislang nicht existiert. Und ich habe da auch nicht viel Entwicklung gesehen zuletzt.
Social roots, that's something which is simply didn't exist in China. And I haven't seen much changes.
China hat ein grundlegendes Problem. Der Fußball ist kulturell im Land nicht verwurzelt. Man sieht auf Chinas Straßen keine Kinder, die in ihrer Freizeit Fußball spielen. Es gibt auf den Dörfern und in den Städten keine Amateurvereine, keine Fußballplätze, keine Jugendligen. Derzeit gibt es geschätzte 10.000 aktive Fußballer in China. Geht es nach der chinesischen Führung, soll diese Zahl explodieren. Langfristig sollen 50 Millionen Fußballer in den neuen Amateurligen spielen. Obwohl der Fußballplan der chinesischen Regierung viele gute Details enthält, glaubt der Fußballexperte Rowan Simons aus Peking nicht daran, dass sich China den Traum vom WM-Titel eines Tages erfüllt.
China will never win the World Cup, certainly not in my lifetime.
China wird nie Weltmeister werden, jedenfalls nicht, solange ich lebe. Es gibt so viele Länder auf der Welt, die seit über 100 Jahren passionierte Fußballnationen sind und trotzdem noch nie einen WM-Titel gewonnen haben. Wir müssen nur nach Holland gucken oder nach Russland. Es gibt viele mit einer großen Fußballkultur, die noch nicht Weltmeister waren.
Bei der Entwicklung des Fußballs in China sollen auch ausländische Trainer helfen. Luis Felipe Scolari trainiert den Serienmeister Guangzhou Evergrande. Fabio Cannavaro arbeitet als Trainer bei Tianjin. Felix Magath ist Trainer von Shandong Luneng. Und der Wissenstransfer findet nicht nur auf der Profi-Ebene statt. Marco Pezzaioli, ehemaliger Trainer der TSG Hoffenheim, ist Ausbildungsleiter bei Guangzhou Evergrande, dem Verein, dem die größte Fußballschule der Welt in Qingyuan gehört. An der Evergrande Fußballakademie gibt es für 2500 Kinder über 160 Fußballtrainer. Mehr als 20 davon kommen aus dem Ausland. Die meisten aus Spanien, von der Real Madrid Stiftung. José Artieda ist einer von ihnen. Er ist der Trainer des 12-jährigen Fußballschülers Zhang Le und leitet heute das Vormittagstraining.
Ja.
Es gibt 3-4 herausragende Spieler hier. Zhang Le ist ein sehr guter Spieler, aber er ist erst 12 Jahre alt. Wir müssen abwarten. Wenn unsere Jungs 15, 16 sind, dann können wir besser einschätzen, wo es mal hingehen könnte. Ob es reicht zum Profi in China oder in Europa, um das Alter herum wissen wir dann mehr.
Yeah, it's around that age.
José Artieda ist 41 Jahre alt und kommt aus Pamplona in Nordspanien. Vor 3 Jahren kam er in die Evergrande Fußballakademie nach China, um hier als Fußballlehrer zu arbeiten. Die Trainer sollen ihre Methoden, Ideen und Vorstellungen aus Spanien mitbringen und auf dem Fußballplatz in China umsetzen, so der ausdrückliche Wunsch chinesischer Seite. Aufgrund der anderen Lernkultur sei das nicht immer ganz einfach, sagt Artieda.
I think it's more about the tactical. It's about the methodology. The kids here in China are normally training in a different way.
Die größten Unterschiede liegen in Taktik und Methode. Die Schüler in China lernen ganz anders und nicht nur im Fußball, sondern überall. Es ist mehr Konkurrenz, mehr Kontrolle, mehr Lernen durch stures Wiederholen. Das ist tief verwurzelt in der chinesischen Kultur. Aber das ist keine gute Sache, wenn man Fußball spielen will. Beim Fußball geht es um Freiheit, Kreativität und Technik. Es geht nicht darum, stur zu passen und zu schauen, was der Trainer sagt. Wir wollen über den Spaß und das Spiel kommen. Wir versuchen jeden Tag, die Kreativität der Kinder zu erhöhen. Sie sollen selbst denken und entscheiden und nicht stur irgendwelchen Anweisungen folgen.
Es sind die kleinen Fußballer wie Zhang Le, die Chinas politische Führung im Blick hat. Bei der WM 2030 wäre Zhang Le 25 Jahre alt, ein gutes Fußballeralter. Die 2 Weltmeisterschaften, an die er sich erinnern kann, haben ohne sein Land China stattgefunden. Geguckt hat er die Spiele trotzdem.
Die deutsche Nationalmannschaft mag ich am liebsten. Ihre Taktik ist vergleichbar mit dem, was wir hier an der Evergrande Akademie lernen. Außerdem mag ich viele der deutschen Spieler.
Der 12-jährige Zhang Le gilt als einer, der es mal in den Profibereich schaffen könnte. Für den spanischen Trainer Artieda ist trotzdem klar, der Weg für Zhang Le und für Chinas Fußball insgesamt ist noch sehr weit.
Das Problem ist, dass wir nicht 2000 Spieler von der Sorte Zhang Le haben. Wir haben 3 oder 4 davon. Es gibt hier längst nicht so viele hochtalentierte Spieler wie in Spanien. Wenn wir im Jahrgang von Zhang Le insgesamt 25 ordentliche Spieler haben, gibt es in Deutschland, England oder Spanien Tausende vom gleichen Niveau. Also müssen wir auch auf Quantität achten. Wir müssen in China deutlich mehr Fußballspieler entwickeln.
Many players, not just a small quantity of players.
Die Ziele sind trotzdem groß. Nach Trainingsende sitzt Zhang Le zufrieden auf der Bank am Spielfeldrand.
Ich möchte Fußballnationalspieler werden und für China bei einer Weltmeisterschaft spielen und dann auch den WM-Titel gewinnen.
Am Mittag geht es für Zhang Le und seine Klassenkameraden zum Essen in die Mensa. An den Wänden hängen riesige Poster des Meisters Guangzhou Evergrande. Alles passt zum Thema Fußball. An der Fußballakademie sind Schüler aus insgesamt 31 chinesischen Provinzen. Dazu auch ein paar Ausländer. Viele leben hier ihren Kinderfußballtraum. Zhang Le möchte jedenfalls bis zum Schulabschluss bleiben. Er fühlt sich wohl.
Am besten ist das Schülerhaus. Dort gibt es Billard, Computer, Tischtennis und noch mehr. Wenn wir samstags nach unseren Spielen nicht nach Hause zu unseren Eltern fahren, treffen wir uns dort alle.
Die Evergrande Fußballakademie war schon da, als Präsident Xi Jinping noch gar nicht im Amt war. Aber seitdem der Fußball in China Staatssport und Staatsziel ist, passt die Schule perfekt in die politische Landschaft. Als Traumfabrik des chinesischen Fußballs. Schulleiter Liu Jiangnan wird beim Thema Zukunft des chinesischen Fußballs schnell pathetisch.
China ist eine große Nation. China kann alles erreichen. Die Partei kann alles erreichen. Aber es braucht Zeit. Wenn wir weiter hart arbeiten, ist China schon bald bei einer Weltmeisterschaft dabei. Wir werden nicht gleich den Titel gewinnen, aber zumindest qualifizieren sollten wir uns. England, Deutschland, Spanien. Die sind heute so gut im Fußball, weil dort seit über 100 Jahren hart gearbeitet wird. Wir sind noch in den Startlöchern. Aber als Direktor dieser Schule bin ich zuversichtlich. Wir werden unseren Weg beharrlich weitergehen. Dann habe ich keine Zweifel, dass wir schon bald bei einer WM dabei sind.
China hat für die angepeilte Erfolgsgeschichte im Fußball einen genauen Zeitplan aufgestellt. Bis 2030 möchte die Volksrepublik in Asien die dominante Fußballmacht sein. 2030 oder 2034 soll die Weltmeisterschaft möglichst schon mal in China stattfinden. Bis 2050 soll der WM-Titel her. China hat mit groß angelegten Plänen schon viel erreicht und ist mindestens genauso oft krachend gescheitert. Aber solange Xi Jinping Staats- und Parteichef ist, bleibt der Fußball ein Teil des chinesischen Traums.
Die Sehnsucht nach Erfolg. Unser Korrespondent Axel Dorloff war das über Chinas Mission, doch bitte endlich eine Fußballgroßmacht zu werden. Das war HR Info, die Reportage, nachzuhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.